Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sani Savané freue ich mich auf Mario Böhler. Er ist, glaube ich, fast genau ein Jahr her, dass er bei uns war und zum ersten Mal in seiner Funktion als Head of Trade für die Dachregion das Königreich Saudi-Arabien vertreten hat. Was sich in dem Jahr getan hat, das fragen wir ihn. Hallo Mario.
Hallo Sani, hallo Dominik. Schön, wieder bei euch zu sein.
Hallo Mario.
Ja, es war tatsächlich letztes Jahr im Mai, als wir die Folgen veröffentlicht haben, Ende Mai. Also wirklich, passt mir die Faust aufs Auge. Ich würde sagen, du kommst jetzt jedes Jahr einmal zu uns. Ist okay, oder? Machen wir.
Ja klar, machen wir. Viel passiert.
Ja, das ist ja, glaube ich, jetzt schon gesetzt, dass innerhalb von einem Jahr so viel passiert, dass zwei Podcast-Folgen sowieso wieder nicht ausreichen.
Ja, das stimmt. Ja. Also mittlerweile war ich dreimal in Saudi-Arabien und habe wirklich viel gesehen, viel entdeckt und bin immer noch ganz geflasht.
Geil, ja, und einiges mitgebracht. Und wir müssen natürlich dann auch noch über euren Auftritt bei der ITB sprechen. Da war die Sani ja, die hat mir schon Bilder dann live vor und vor Ort zugeschickt. Über Lionel Messi müssen wir auch noch sprechen als großen Werbebotschafter. Über den gerade stattfindenden Megasale bei FDI, das sind unsere Themen für die zwei Folgen. Ich glaube, ja, das ist wunderbar, wieder mal da einzutauchen in diese Schatzkiste. Starten wir aber mit den Themen, mit denen sich ja jeder und jeder vor der Reise beschäftigen muss. Nämlich, wie komme ich überhaupt hin? Wie funktioniert die Einreise? Gib uns da mal direkt ein Update oder wahrscheinlich ist es auch so geblieben?
Genau, also seit 2019 kann man erst als Tourist einreisen. Es funktioniert ganz einfach. Es ist wie in Amerika mit einem ESTA, also so eine Online-Registrierung, ein Tourist-Visa, was für 49 Länder zur Verfügung steht. Und da kann man das ganz ganz easy online beantragen. Mhm. Wenn man dazu nicht gehört, und wir haben ja in Deutschland einige Gastarbeiter, die zum Beispiel keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die können auch mit einem Schengen-Visum. Also wenn man ein Schengen-Visum hat, dann kann man auch Visa on Arrival in Saudi-Arabien beantragen. Das wollte ich nochmal dazu sagen, das ist neu.
Ah, ja, das ist auch gut zu wissen. Und wie lange, ich muss ja immer so ganz genau wissen, auch für Reisevorbereitungen, wann, was, wo, wie zu tun ist. Wie lange warte ich dann auf die Confirmation, also auf die Bestätigung, weil wir kennen das Thema auch von Esther oder was weiß ich, während der Pandemie mit Thailand und so weiter, dass man dann natürlich eigentlich buchen will und dann wartet auf das Okay.
Also es hat man relativ schnell, innerhalb von einem Tag ist es eigentlich zurück. Es dauert manchmal ein paar Stunden, manchmal geht es ein bisschen länger, aber innerhalb von einem Tag ist es meistens zurück.
Oh, das ist ja super, ja, perfekt.
Toll. Und dann lass uns auch direkt auf das Thema zu sprechen kommen, was wir, ich erinnere mich auch vor einem Jahr, diskutiert haben, nämlich zu den Reisevorbereitungen gehört ja auch, wir betreten eine andere Kultur. Da muss man auch mal auf sein Verhalten achten. Kleidervorschriften zum Beispiel, das hat sich ja nicht geändert, ne? Also ich glaube, wir haben auch viel von Öffnung gesprochen, von Entwicklung. Aber dennoch sollte man kulturelle Gegebenheiten auf jeden Fall, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern überall, wo man hinreist, achten und beachten.
Ja, das sind eigentlich die meisten Fragen, die ich dazu gestellt bekomme. Was muss ich an Kleidern mitnehmen? Was muss ich tragen? Und gerade als Frau ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, man muss kein Kopftuch mehr tragen, man muss keine Abaya mehr tragen. Also alles, was schulterbedeckt ist, was kniebedeckt ist, ist alles okay. Und das gilt für die Damen als auch für die Männer. Und generell muss man sagen, also wenn man sich respektvoll verhält, ist das alles sehr, sehr gut. Also viele waren vielleicht schon mal in Dubai. Genau wie man sich dort verhält, verhält man sich auch in Riad und in ganz Saudi-Arabien und es ist völlig okay. Also es ist ein ähnliches Feeling.
Ja, und immer wieder, ich kann es nur betonen, wichtig zu wissen, wäre eigentlich auch in einer, ich sag mal, deutschen Stadt, wenn man eine Kirche besuchen möchte oder sonstiges, das Achse-Shirt, das Tanktop und ich sag mal, vielleicht der zu kurze Rock, das ist da auch nicht, es ist nicht gern gesehen. Wir haben auch letztens nochmal am Kölner Dom genauso ein Gespräch geführt. Das ist einfach so. Und das ist der Respekt, egal ob ich in Istanbul bin oder eben dann auch in Saudi-Arabien. Also ich hoffe, dass das vielleicht auch zu einem guten Stil führt, weil wir wollen ja, dass die Menschen, die jetzt bei FDI sagen, ich möchte das buchen, es gibt gerade eben auch den Megasale mit den Superpreisen, dass die natürlich gut vorbereitet hinfahren und dann auch sagen, ja Mensch, gut, ich habe das gewusst, ich habe ein T-Shirt an und kein Spaghetti-Träger-Leibchen.
Ja, genau. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich erinnere mich auch noch, es kommt mir gerade in den Sinn, dass wir ja auch schon mal den Chris live aus Saudi-Arabien zugeschaltet hatten, unseren Orient-Außenreporter, wie wir ihn immer nennen. Und der hat ja wahnsinnig von dieser Gastfreundschaft geschwärmt. Erinnerst du dich noch, Sani, wo er gesagt hat,
ja.
Das ist unglaublich, wie man dort empfangen wird.
Neugierde war dabei, ja. Aber eben auch so Offenheit. Ja. Man hätte in jedes Haus quasi reingehen können und dort essen können,
genau.
Hat er gesagt.
Ja. Ja, Chris und ich, wir waren zusammen dort zur gleichen Zeit und das ist auch was mich immer wieder völlig umwirft, ist diese Gastfreundschaft. Also es ist eine unheimliche Freundlichkeit, die Menschen einem gegenüberbringen. Es ist eine unheimliche Hospitality, wie man so im Englischen sagt, also wie die um einen kümmern, wie die einem helfen. Es ist wirklich so, dass man nirgendwo alleine ist, wenn man Hilfe braucht, ist schnell jemand da und hilft einem. Es ist ein unheimlich guter Austausch mit den Einheimischen, mit den Saudis. Es ist ja eine sehr junge Gesellschaft, ja, also 70% der Bevölkerung ist unter 35, also eine sehr junge Gesellschaft und die meisten gehen ins Ausland zum Studieren, weil es übernimmt der Staat komplett und dadurch sprechen die fast alle sehr, sehr gut Englisch. Man kommt mit den Einheimischen überall ins Gespräch, die sind ganz normal überall am Arbeiten. Und sind auch sehr, sehr neugierig auf Touristen, weil die gibt's ja erst seit 2019 im Land. Und von daher kommt man überall gut ins Gespräch und kann sich dann auch mit den Einheimischen gut unterhalten. Und die helfen einem überall weiter. Also es ist eine unheimliche Freundlichkeit. Das hat mich neben den Landschaften immer am meisten fasziniert in Saudi.
Interessant. Also das ist ja auch etwas, wie fortschrittlich zu sagen, wir holen uns das Know-how quasi über ein finanziertes Studium und wie weltoffen. Also muss ich sagen, gut ab. Aber klar, man hat auch das nötige Kleingeld und da sind wir bei dem ein oder anderen Stichwort für später noch, weil wir werden ja noch von vielen Superlativen hören.
Ja,
genau. Nee, also Saudi ist richtig in Bewegung und diesen Vibe, den spürt man auch. Also die ganzen Gesellschaftsstrukturen werden so Stück für Stück ein bisschen aufgebrochen und diese ganzen Verhaltensweisen, die es jahrzehntelang gab, die verändern sich jetzt und diese Transformation, die in diesem Land voranschreitet, gerade von der jungen Bevölkerung, die den ganzen Prozess noch mit anschiebt, den spürt man richtig dort. Und deshalb ist es, glaube ich, auch jetzt gerade sehr, sehr interessant, nach Saudi zu fahren oder zu fliegen und sich das mal anzuschauen.
Du hast jetzt gerade von der jungen Bevölkerung gesprochen und eben auch von der prozentualen Verteilung oder dem Altersdurchschnitt. Ist denn dann, ich sag mal, die jüngere Bevölkerung, wie wir das auch kennen von Städten in Europa, sind die eher in den Metropolen zu finden? Oder würdest du sagen, das Thema Landflucht ist da nicht so sehr ausgeprägt? Wie ist das, wenn ich rumreise, erlebe ich in den Städten nochmal ein anderes Saudi-Arabien als eben, ich sag mal, im Hinterland, wie wir es immer so
machen. Lass mich aber ganz kurz, ich fand das ja gerade so lustig, Sadie, stell dir mal vor, einfach nur dieser Titel, Landflucht in Saudi-Arabien.
Genau. Da muss man wirklich sagen, also Saudi-Arabien ist 6-mal so groß wie Deutschland. Also es ist ein Riesenland, ist die arabische Halbinsel, 80% der arabischen Halbinsel ist Saudi, zwischen dem arabischen Golf und dem Roten Meer erstreckt sich das. Und es sind sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, also die meisten sind es in den Städten, weil das sind natürlich die größten, das ist auch ein bisschen wie bei uns. Und natürlich spürt man die Transformation auch am stärksten in den Städten, das muss man schon sagen. Aber auf dem Land triffst du auch viele junge Leute, also so ist es nicht. Ich meine, diese prozentuale Verteilung, die sieht man wirklich überall in Saudi, nicht nur in der Hauptstadt. Man trifft überall meistens junge Leute und sind sehr, sehr freundlich und hilfsbereit und es ist schön, auch sich mit Saudis zu unterhalten, weil sie kennen unsere Welt sehr gut, weil sie eben hier studiert haben oder auch schon viel gereist sind in der westlichen Welt. Aber sie kennen ihre Welt natürlich auch sehr gut und deshalb sind sie auch gute Gesprächspartner.
Ja.
Ach cool.
Toll.
Ja, also ich muss sagen, es ist noch echt ein weißes Blatt für viele, auch für mich, muss ich ganz einfach sagen. Und ich würde auch gerne gleich zu Anfang, ich hoffe, das ist für euch okay, mal so ein paar Stichwörter nennen oder einfach Sehenswürdigkeiten, wo ich persönlich noch kein Bild habe. Und dann eben die Frage, die Städte dazu passend, gibt's Eselsbrücken vielleicht, Mario, wo du mir helfen kannst? Was ist wo? Wie ist das auch von der Landschaft her unterschiedlich, dass ich das nochmal genauer einordnen kann?
Ja.
Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich von dem Elephant Rock zum Beispiel höre, bei anderen Felsen auf der Welt, sag ich mal, die berühmt sind, könnte ich genau sagen, wie der aussieht und wo der ist. Aber im Elephant Rock muss ich das jetzt einfach noch lernen.
Ja, das sind natürlich ein paar Sites, die jetzt auf die touristische Landkarte kommen, von denen man noch nie was gehört gehört hat, aber ich schwöre, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren das wirklich zum ganz Alltäglichen gehört, wie zum Beispiel Abu Dhabi, was man vor 15 Jahren noch nie gehört hat. Mhm. Mittlerweile ist ein fester Landmark, ne? Und so kommen eben einzelne Regionen jetzt auch stärker und auch eben Bilder in unsere Köpfe mit hinein. Und da gehört natürlich der Elephant Rock auch mit dazu. Aber da kommen wir nachher noch später noch
mit dazu. Okay, cool. Ich bin gespannt.
Generell muss man sagen eben, dass es sehr, sehr unterschiedliche Landschaften gibt in Saudi-Arabien. Viele haben ja eher, sage ich jetzt mal, die Wüsten im Kopf. Es gibt wunderschöne Wüsten. Die größte Wüste der Welt, die Rub al-Khali, ist in Saudi oder hat einen großen Anteil in Saudi. Dann aber auch ganz grüne Bergregionen mit knapp 3000 Meter hohen Bergen im Süden und im Norden erstrecken sich da ganze Gebirge. Boah. Dann gibt's aber auch Canyons, die durch Wind und Wetter völlig zerklüftet sind. Oasen mit Millionen von Palmen und dann nochmal die Küstenlandschaften am Roten Meer. Und da gibt's Inseln, die sehen aus wie Atolle. Also es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Landschaften in Saudi auch sind.
Boah. Mhm. Ja, also muss man sich auch viel Zeit eigentlich, also was heißt viel Zeit, aber es macht Sinn, auch sich Zeit zu nehmen, das Land kennenzulernen, ne? Weil eben mal so, es hört sich für mich an, 5 Tage ist irgendwie zu wenig. Also du solltest da schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil jetzt mal nichts gegen Dubai, aber du kannst ja auch nach Dubai irgendwie 3-4 Tage. Klar kannst du auch länger bleiben, aber irgendwie, für mich hört sich das so an, als ich musste es unbedingt richtig erkunden.
Das stimmt, ja. Also man muss wirklich sagen, das Land ist einfach sehr, sehr groß und deshalb empfiehlt sich es einfach mal eine Rundreise zu machen, die man jetzt machen kann. Ich sage immer, das goldene Dreieck, Riyadh, Jeddah, Alula, sollte man unbedingt gesehen haben. Und ich schwöre es, wenn man das einmal gemacht hat, dann will man auch mehr sehen. Also so war das bei mir, so ist es bei fast allen, die dort waren. Und dann kann man natürlich Stück für Stück sich das Land dann auch nochmal eben in anderen Teilen sich anschauen, weil man kann wirklich Wochen zubringen in Saudi oder Monate, um das Land wirklich überall zu erkunden. Aber eben diese klassische Rundreise Riyadh, Jeddah, Alula ist so in fast allen Rundreiseprogrammen mit drin. Und gerade Riyadh, wenn man da dort startet, ich meine, das ist eine Stadt mit 7,5 Millionen Einwohnern, das ist eine Riesenstadt, Hauptstadt von Saudi-Arabien und ja, da gibt's auch ein wachsendes touristisches Angebot. Also da ist richtig was los, ne? Das sind Festivals, das sind die Seasons mit Kulturdarbietungen, also mit Konzerten, mit DJ-Sets, da sind Märkte, da sind Kunstausstellungen, da gibt's eine ganz tolle Restaurantszene. Also Riyadh ist wirklich ein absoluter Topspot. Und wenn man da so mal ankommt, dann kann man da schön eintauchen, ist ein guter Start für eine Reise. Wenn man dann nach Alula zum Beispiel kommt, da kann man hinfliegen, dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden der Flug. Ist dann schon Richtung an die Westküste rüber, nicht ganz an der Westküste, aber es ist eine Stadt, die eine ganz, ganz eigene Kraft hat, weil dort findet man Relikte der ganzen Menschheitsgeschichte, die über 200.000 Jahre alt sind. Das ist eine der größten Oasen dort, 2 Millionen Palmen, da gab es immer Wasser und deshalb waren da auch immer die unterschiedlichsten Zivilisationen. Das ist auch Teil der Weihrauchstraße gewesen zum Beispiel. Mhm. Da findest du Felsenmalereien, die sind 10.000 Jahre alt. Da kann man genau sehen, wie die damals da gelebt haben. Das ist wie so eine offene Bibliothek. Und da sind Tiere, die es heute gar nicht mehr gibt, sind da auch aufgezeichnet. Da sind zum Beispiel unterschiedliche Völker, das Dardan-Volk aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, die Nabatäer, die im 1. Jahrtausend vor Christus da waren und diese Hochgräber hinterlassen haben. Die kennt man vielleicht aus Petra, aus Jordanien, die gibt es in Lalula auch, in Hegra. Und das Tolle ist, du hast dort keinen Massentourismus. Also du stehst vor diesen Hochgräbern mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen und dann spürst du auch richtig die Magie dieses Ortes. Ja, also das ist wirklich fantastisch. Oh. Das sollte man sich anschauen.
Und in diesen Felsen, Mario, sorry, dass ich unterbreche, und in diesen Felsen sehe ich immer auf Instagram ganz tolle Reels, sind so unfassbar geile Hotels, die da so reingebaut sind mit so Saini-artigen Infinity-Pools. Also das ist wirklich...
Deswegen ist das auch schon auf meiner absoluten
ich kann's verstehen.
Also in Alula gibt's ganz fantastische, sehr luxuriöse Hotels auch. Und ich glaube, man kann keinen Abend schöner oder keinen Tag schöner abschließen, als eben in Alula in der Wüste zu sein, unter mit einer schönen luxuriösen Unterkunft. Du hast ein kleines Feuer noch vorne dran. Du schaust in die Sterne und da hast du ja ganz wenig Lichtverschmutzung, wie man so schön sagt. Du hast kristallklare Sterne, in die man schauen kann. Es ist ein wunderschöner Himmel und ich glaube, schöner kann man eigentlich dort einen Abend nicht verbringen. Genau, also Alula unbedingt, absoluter Hotspot, kommt ganz, ganz stark jetzt auf die touristische Landkarte.
Darf ich da kurz rein?
Nein, natürlich.
Wir haben ja natürlich mittlerweile ein bisschen was von Alula gehört und eben auch, dass es so ein Hotspot ist für Hotels, für eine romantische Zeit, für aber auch eben ja ganz viel Entdeckung. Und wir haben ja vorhin vom FDI Megasale gesprochen oder von dem Saudi Megasale und tatsächlich ist es jetzt aber gerade bezahlbar. Ich habe mich echt geärgert, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe, weil das wäre jetzt was man quasi noch für diesen Sommer bucht. Und dann ist man mit 109 €, damit geht's los, das haben wir von unserem lieben Kollegen Chris Schulz zugeschickt bekommen, das Angebot, mit 109 € in ein Hotel pro Nacht. Das ist eine Villa mit Halbpension.
Ja,
also
Wahnsinn.
Kostet, und ich mache das jetzt mal, ich zitiere ihn, kostet normalerweise das Dreifache.
Ja.
Also deswegen, wer noch nichts geplant hat oder sowieso immer nach Saudi-Arabien wollte oder einfach sagt, ich will ein First Mover sein oder Second meinetwegen in dem Fall, weil der Chris war schon da, der Mario war schon da.
Genau.
Aber dann bitte jetzt, also es ist echt mega günstig. Und auch die Rundreise, wenn du es gleich nochmal dann abschließt, denn das Highlight ist ja dann auch noch, oder eins der Highlights am Ende ist ja dann Jeddah. Das heißt, das ist ja dieses Dreieck eben, was dann in Jeddah noch beendet wird. Und das ist auch bezahlbar. Also wirklich. Vor allem jetzt gerade. Aber ja, also ich meine, es ist immer eine Reise wert. Aber wer noch die Zeit hat, dann
ja,
jetzt.
Also man muss schon wirklich sagen, ich glaube, so ursprünglich, wie das Land jetzt ist, in welchem Zustand es sich jetzt befindet, so ursprünglich wird man das nie wieder finden, weil es natürlich unglaublich viel in Saudi gerade passiert. Da werden wir nachher noch ein bisschen stärker drauf eingehen, auch gerade in der zweiten Podcast-Folge. Mhm. Aber eben, es ist jetzt, glaube ich, einfach die Zeit, um Saudi zu erleben. Dadurch, dass es so lange auch geschlossen war, ist es natürlich in einem sehr, sehr ursprünglichen Zustand und das eben jetzt zu erleben und ja, mit den tollen Preisen, also ich meine, das ist natürlich sensationell, also günstiger kommt man nicht nach Saudi, ja.
Ja, also diese Rundreise, sie nennt sich Zauberhafte Welt zwischen Wüste und Moderne, eben genau dieses Dreieck, was du gerade erwähnt hast und was auch das Must-See ist, jetzt zumindest mal für den aktuellen Stand. Wenn wir nächstes Jahr einen Podcast machen, dann wird das wieder anders sein, dann kommt da noch mehr dazu, aber jetzt ist es definitiv etwas, wo man diese drei faszinierenden Orte plus alles, was du gerade noch gesagt hast, auf dem Weg oder dann eben in Alula noch die, oder wie war das, wie hieß das jetzt nochmal, sag nochmal genau,
Hegra,
Entschuldigung,
genau.
Ja, siehst du, ich bin echt noch nicht sattelfest, das muss noch besser werden, also auf jeden Fall gibt's das jetzt schon für 600 €, das ist ohne Flug pro Person, also wer schon mal eine Rundreise gebucht hat, der weiß, dass wir gar nicht weiter sprechen müssen, das gibt's.
Und der Elephant
so
Rock ist auch dabei, ich habe gerade ein Bild von ihm vor mir.
Ja. Natürlich.
Hinter ihm geht die Sonne unter. Toll, ja. Jetzt hat die Sandy eben Jeddah genannt. Ich sag ja immer Jeddah. Ich glaube, das hatten wir vor einem Jahr auch, das Thema, dass ich gefragt habe, wie es ausgesprochen
genau,
wird.
Also wir sagen bei uns immer Jeddah und schreiben es auch in der englischen Schreibweise. Jeddah ist die alte deutsche Schreibweise, die aber so gerade bei uns niemand mehr benutzt.
Ja.
Genau, also Jeddah. Die Einheimischen nennen es auch so. Jeddah hört sich irgendwie so falsch auch für die Einheimischen an. Also ich sage immer Jeddah dazu und ich glaube, das ist auch die Schreibweise, wie sie sich jetzt auch durchsetzen wird. Also
und ist ja auch eine Mega-Stadt, ne? Deswegen
absolut,
lohnt sich nochmal dahin zu schauen.
Es ist eine tolle Hafenstadt, es ist knapp 5 Millionen Einwohner, die dort wohnen und eben gesagt, Hafenstadt, da ist immer viel Handel gewesen, da ist immer viel Austausch auch gewesen mit anderen Ländern und das spürst du auch in Jeddah. Man sagt auch, die Leute in Jeddah sind so ein bisschen offener als die in Riad, die im Inland sind, sind so ein bisschen liberaler, ein bisschen offener und war natürlich immer das Einfallstor für Mekka, also für die ganzen Pilgertouristen. Und allein dadurch hast du natürlich dann auch schon viel Internationalität in der Stadt. Und es ist auch die Altstadt ein absolutes Highlight. Es ist ein UNESCO-Welterbe, ist eine Stadt, da findest du wirklich alte Häuser und kleine Straßen, kleine Gassen und du kannst da durchgehen. Also das komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist unheimlich schön, sich das eben auch zu erkunden und den Flair der Stadt zu genießen.
Ah, toll.
Jetzt sind wir schon im Roten Meer.
Sprechen
wir später nochmal drüber.
Ja, das stimmt. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch über meinen Lieblingsfußballer sprechen. euer Testimonial, euer Werbegesicht, Lionel Messi. Er hat sozusagen seine Spuren im Sand schon hinterlassen und ich kann danach stapfen, ne? Erzähl mal ein bisschen davon.
Genau, also er war schon mehrfach dort oder mehrfach in Saudi-Arabien mit seiner Familie, hat verschiedene Touren gemacht und die kann man tatsächlich nachreisen, ja, also auf den Spuren von Messi, von Lionel Messi durch Saudi-Arabien. Und ja, also auf unserer Homepage sind auch einige Touren drauf, die er gemacht hat, die man so nachreisen kann. Eine ist die 7-Tages-Tour auch mit dem goldenen Dreieck Riad Alula Jeddah. Und da ist zum Beispiel in Riad hat er den Kingdom Tower besucht. Ich glaube, das können sich die meisten vorstellen. Das ist dieser hohe Tower, der so ein bisschen aussieht wie so ein Flaschenöffner. Dann das Masmak Palace, das Fort aus dem zweiten Saudi-Reich. Dann hat er das Nationalmuseum besucht. Und den einzigen Herrscherpalast At-Turayf in Derya ist auch ein UNESCO-Welterbe aus dem 18. Jahrhundert. Also da gibt's einiges zu sehen in Riad und da kann man so ein bisschen auf seinen Spuren wandeln. Dann ist er weitergeflogen nach Alula und auch da hat er einiges gemacht. Kann man auch, gibt's einige Videos drüber, wo man ihn sieht, wie er da in der Wüste mit einem Buggy unterwegs ist.
Ja, das ist geil.
Da gibt's einige Wüstenaktivitäten.
Gerade vor mir.
Genau.
Wunderschön.
Ja. Dann in die Wüste rein, gerade nachts, da gibt's die Stargazing-Tour, wo man die ganzen Sterne beobachten kann, wo einem die Sterne auch erklärt werden. Also das ist auch eine ganz tolle Erfahrung. Dann haben wir dort auch die Mariah Concert Hall, die haben wir noch gar nicht besprochen. Das ist das größte verspiegelte Gebäude der Welt. Das ist eine Konzerthalle, die da wirklich wie ein UFO in der Landschaft steht und es spiegelt sich die ganze tolle Berglandschaft drumherum in dem Gebäude wieder. Also ist auch fantastisch.
Aber Mariah nicht wegen Mariah Carey, weil die so hoch hochkommt. Ne? Wollte ich nur klarstellen, ne? Könnte ja sein.
Schreibt man auch anders, genau. Dann haben wir auch eine Zipline in Alula, ist nicht ganz so weit wie die andere, aber man pisst da auch mit 120 km/h irgendwie runter. Und
Hast du das gemacht?
Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe so ein bisschen Höhenangst, also ich glaube, für mich ist es nichts.
Messi
aber kann man dort machen, ja. Genau. Und dann auch nochmal eben diese offene Bibliothek, diese Felsenmalereien, die man sich da besichtigen kann. Also da ist auch viel an Menschheitsgeschichte, Kulturgeschichte, die man sich dort anschauen kann. So, dann ist er weiter nach Jeddah und ich hatte vorher schon drüber gesprochen, die Altstadt ist unheimlich schön, die haben sie ganz toll restauriert, diese alten Häuser, 300, 400 Jahre alte Häuser, die dort sind, wenn man da durch diese Gassen geht, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie das da so vor 300, 400 Jahren war und ist, wie gesagt, Weltkulturerbe von der UNESCO. Dann gibt's dort auch das Bab Makka Tor, das ist dieses Tor, durch das alle Pilgerreisende nach Mekka hindurch sind, seit Jahrhunderten. Und das ist natürlich auch schon ganz interessant zu sehen. Und dann gibt's den Fischmarkt. Und da war ich letztes Jahr und ich glaube, ich habe noch nie so viel bunte Fische auf dem Fischmarkt gesehen. Also aus dem Roten Meer weiß man ja, sind sehr, sehr bunte Fische da zu finden. Und auf dem Fischmarkt eben auch. Das ist eine ganz eigene Experience. Man kann sich dort auch Fische kaufen, man kann diese direkt dort zubereiten lassen und kann dann die auch essen. Das war auch eine tolle Experience. Ja, dann gibt's die Corniche. Das ist so die Promenade. Und gerade dort ist abends viel los. Da kann man flanieren, da gibt's Entertainment, da sind Musikdarbietungen, Tanzdarbietungen, alles Mögliche. Also da ist ordentlich was los. Und wenn man mal so ein bisschen raus will ins Meer, weil es liegt ja direkt am Meer und die haben wunderschönes Wasser, ganz tolle Farben. Man fährt 40 Minuten mit dem Boot nach Bayada Island und das ist fast so ein bisschen wie auf den Malediven, also von der Wasserfarbe. Da ist ein Riff drumherum, da kann man schwimmen, da kann man schnorcheln, tauchen, also da ist einiges auch möglich. Und das hat er auch alles gemacht. Und ja, da ist man dann so ein bisschen auf den Spuren von Lionel Messi unterwegs und hat nochmal was ganz Eigenes, wenn man weiß, dass er auch schon dort war.
Ja, also wenn er Zeit hat dafür, dann habe ich sie auch. Dann habe ich sie auch. Und Mario, tu mir einen Gefallen, wenn er das nächste Mal da ist, sag mir vorher Bescheid, dann komme ich auch. Ja, also ganz einfach. Ja, okay. Dann machen wir das zusammen. Also wir sind irgendwie schon Bros und dann total easy für mich. Also können wir machen.
Und ich möchte dazu abschließend noch sagen, dass auch wenn ich nicht so verbunden bin, weil ich einfach natürlich nicht ganz so fußballaffin bin, ich Ich finde, er hat einen coolen Stil zu reisen. Er sucht sich wirklich immer die Hotspots raus. Ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass er im Hardrock-Hotel auf Ibiza war mit der Familie. Ich war auch dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der weiß, was Spaß macht, was cool ist. Und da darf man jetzt nicht denken, dass das immer nur Extremsport oder nur für was für Extremsportler ist oder mit einem, ich sag mal, extrem großen Geldbeutel, sondern es ist einfach das, was Spaß macht. Also ich finde das total wichtig, dass man das weiß, dass man eben auf Spuren von Lionel Messi eine tolle Zeit hat.
Genau, ja, finde ich ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Und deshalb haben wir ihn dann auch eben für uns als Werbegesicht entdeckt und arbeiten da ganz gern mit ihm zusammen.
Ja.
Ja, also Glückwunsch da.
Absolut, absolut. Gratulation. Das ist eine tolle Überleitung auch zur ITB und unserer zweiten Folge. Denn wie es dort war, was ihr dort gemacht habt, wie die Zukunft aussehen soll, was wir alles noch von und in Saudi-Arabien erwarten dürfen, darüber sprechen wir dann jetzt gleich in Teil 2.